RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es sind ja gerade besondere Zeiten für eine Oppositionspartei. Besondere Verantwortung möglicherweise. Heute zumindest wird wohl die CDU-CSU mit der Ampelkoalition stimmen, wenn über schwere Waffen für die Ukraine beraten und dann eben abgestimmt wird im Bundestag. Es muss sie geben, diese schwere Waffen, zunächst Gepard, Panzer, dann vielleicht noch mehr. So steht es auch in einem gemeinsamen Antrag eben der Opposition, der größten Oppositionspartei, und auch von SPD, Grünen und FDP. Friedrich Merz ist Unionsfraktionschef. Schönen guten Morgen, Herr Merz.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie jetzt doch sagen konnten, wir können da gemeinsam mit der Koalition gehen?
Die Geschichte dieses Antrages ist etwas länger, Frau Ulrich. Wenn die Bundesregierung und insbesondere der Bundeskanzler klar und deutlich gesagt hätten, was sie tun und was sie wollen, dann wäre es gar nicht zu dieser Debatte gekommen. Und diese Debatte ist nur zustande gekommen, weil wir gesagt haben, wenn der Bundeskanzler nicht klar kommuniziert und nicht sagt, was er will, dann müssen wir das zum Gegenstand einer Debatte im Deutschen Bundestag machen.
Das heißt, Sie fanden Olaf Scholz zu unklar in dieser Frage?
Naja, da bin ich ja nicht alleine mit dieser Einschätzung. Es haben ja nun auch viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen teilweise in drastischen Worten diese Untätigkeit und Unklarheit des Bundeskanzlers in den letzten Tagen und Wochen kritisiert. Die schärfste Kritik kam dann aus den eigenen Reihen. Wir haben dann einen eigenen Antrag vorgelegt. Das wiederum war der Auslöser dafür, dass SPD, Grüne und FDP einen Antrag vorgelegt haben. In diesem Antrag war eine Vorfestlegung auf das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro enthalten, so wie das Bundeskabinett es beschlossen hatte. Und nachdem diese Formulierung raus war, das war dann gestern im Laufe des Tages möglich, haben wir uns auf die gemeinsame Einbringung und ich denke auch auf die gemeinsame Verabschiedung dieses Antrags am heutigen Tag verständigt.
Sondervermögen gucken wir gleich nochmal drauf. Meine Frage jetzt aber: Bisher ist ja eben auch schon klar, auch von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, vorher bekannt gegeben, dass man die Erlaubnis für Gepard-Flugabwehrpanzer erteilt hat von Krauss-Maffei, die eben in die Ukraine geliefert werden können, verkauft werden können. Wie weit soll das aber Ihrer Meinung nach noch gehen? Denn es steht ja bei Rheinmetall auf dem Hof zumindest oder angekündigt stehen auch noch Leopard- und Marder-Panzer. Sollen die auch geliefert werden dürfen?
Frau Ulrich, wir werden uns jetzt sicherlich nicht aus dem Parlament heraus in diese sehr technische Debatte einbringen. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung mit diesem Beschluss des Deutschen Bundestages heute freie Hand bekommt, das Gerät zu liefern, das die Ukraine braucht und auch nutzen kann und das wir in Deutschland und anderen Ländern der Europäischen Union zur Verfügung haben. Ja, das sind dann schwere Waffen, das sind Panzer, das ist Artillerie, das sind Artilleriewaffensysteme. Aber der entscheidende Punkt war, und Sie haben es selber gesagt, der Bundeskanzler hat vor 3 Tagen dann eine 180-Grad-Wende vollzogen, nachdem er noch zu Beginn der letzten Woche gesagt hatte, das käme überhaupt nicht in Frage. Das ist jetzt klargestellt und ich will es auch nochmal deutlich sagen, das ist alles Ultima Ratio. Keiner von uns tut das gern, aber wir wissen, dass wir diesen Angriffskrieg in der Ukraine nur stoppen können, wenn wir, auch Deutschland, der Ukraine hilft, dies mit ausreichender Waffen.
Oh. Am heutigen Tag. Ah, jetzt sind Sie doch wieder da, Herr Merz. Sie waren kurz nicht zu hören, aber ich höre Sie hoffentlich jetzt weiter, denn ich habe noch viele Fragen.
Ich höre Sie verändert gut, ja.
Wunderbar. Denn Sie haben es ja gerade auch angesprochen, Sondervermögen für die Bundeswehr. Das wurde ja gestern, dieses 100-Milliarden-Paket, was Olaf Scholz angekündigt hat, das wurde ja gestern erstmals diskutiert, auch wenn es noch nicht verabschiedet wurde, im Bundestag. Wie weit geht denn jetzt Ihre Geschlossenheit mit der Ampelkoalition? Würden Sie jetzt auch breit als Unionsfraktion da zustimmen?
Wir sind da in unserer Haltung sehr klar und geschlossen in der Unionsfraktion. Ich habe der Bundesregierung schon vor 3 Wochen 6 Punkte genannt, unter deren Voraussetzungen wir bereit sind, diesem Weg zuzustimmen. Wichtig ist, dass das Geld in der Tat nur für die Bundeswehr ausgegeben wird und nicht für andere Themen. Wichtig ist, dass das 2-Prozent-Ziel, so wie der Bundeskanzler es in seiner Regierungserklärung am 27. Februar gesagt hat, dauerhaft eingehalten wird und nicht nur für ein paar Jahre. Wir wollen einen Tilgungsplan mit verabschieden, dass diese Schulden auch irgendwann wieder zurückgeführt werden. Und dann muss es ein vernünftiges Verfahren in der Beschaffung geben. Davon ist bis jetzt noch überhaupt nicht die Rede. Das ist in der Vorlage nicht enthalten. Wir befinden uns obwohl es 8 Wochen alt ist, dieser Vorschlag. Wir befinden uns ganz am Anfang dieses gemeinsamen Weges.
Ich finde ja spannend, Herr Merz, bei dieser ganzen Frage Beschaffung für die Bundeswehr, dass ja die letzten Verteidigungsministerinnen, Minister waren alle von der Union und das Ganze ja auch unter einer Unionskanzlerin in den letzten 16 Jahren. Also Sie müssen sich doch selber dieses Runterwirtschaften der Bundeswehr selber sehr heftig ankreiden lassen, oder?
Ja, das tun wir auch. Die Kritik akzeptieren wir auch, aber wir waren nun nicht allein in der Regierung. Überwiegend war die SPD dabei. Und ich nehme mal das Thema Beschaffung. Die Veränderung des Beschaffungswesens in Koblenz ist von der Bundesregierung, ist von den Verteidigungsministern, den beiden letzten, sehr konkret vorgeschlagen worden und ist an den Sozialdemokraten in der Regierung gescheitert, die zusammen mit dem Personalrat des Beschaffungsamtes in Koblenz diese Blockade errichtet haben. Also das wollen wir jetzt gemeinsam ändern. Und wenn wir dann ständig nur zurückschauen, wer da welche Fehler gemacht hat, dann wird es schwierig. Wenn wir gemeinsam nach vorn schauen, wird es einfacher.
Okay, gemeinsam nach vorn schauen, sagen Sie. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Ihre Drohung quasi, wenn ich es mal so nennen darf, dass man für die Abstimmung über dieses Sondervermögen nur so viele Abgeordnete der Unionsfraktion quasi bereitstellt, damit auch die Ampel müsste halt geschlossen auch dazu stehen, das ist so ein bisschen eher vom Tisch, richtig, als Signal.
Das ist überhaupt nicht vom Tisch. Wir erwarten, dass die Ampel geschlossen hinter dem Vorschlag steht, den wir dann gemeinsam ausgearbeitet haben. Und wir werden nicht und wir wollen auch nicht hinter den Vorschlag zurückgehen, den der Bundeskanzler am 27. Februar vorgelegt hat. Und ich finde, es ist doch von einer Opposition nicht zu viel erwartet, wenn wir sagen, wir wollen, dass die eigene Regierung ihre eigene Mehrheit aufbringt. Und wenn sie dann für die Grundgesetzänderung auch uns braucht, dann stehen wir bereit, das zu tun. Aber wir füllen nicht die Lücken und vor allen Dingen ersetzen wir nicht größere Gruppen von Abgeordneten, die dann möglicherweise aus der SPD-Fraktion diesen Weg nicht mitgehen, aber wir dann diejenigen sind, die mitgehen.
Aber Herr Merz, einerseits ja, klingt schlüssig, auf der anderen Seite wirkt es auch kleinlich, oder? In so einer Lage.
Nein, es klingt nicht nur schlüssig, es ist schlüssig, Frau Ulrich, denn wir sind nicht, ich habe es mehrfach gesagt, wir sind nicht die Reservebank der Bundesregierung, von der sich so nach Belieben der Bundeskanzler die Ersatzspieler aufs Spielfeld befehlen kann. Die Bundesregierung muss ihre eigene Mehrheit aufbringen und wenn sie das tut, dann gehen wir diesen Weg mit, vorausgesetzt wir kommen zu einem vernünftigen gemeinsamen Ergebnis.
Herr Merz, der Kanzler selber wird heute gar nicht dabei sein, wenn das Ganze im Bundestag entschieden abgestimmt wird, diese Waffenlieferungsfrage an die Ukraine. Er ist in Japan zugegebenermaßen wichtiger Partner in diesen ganzen Fragen. Aber wie finden Sie das, dass er nicht präsent ist, Olaf Scholz?
Ich finde das irritierend. Er hätte 2 Wochen vor diesem Sitzungstag Zeit gehabt, nach Japan zu reisen. Er hätte in der nächsten Woche Zeit gehabt. Auch da tagt der Bundestag nicht. Nun ausgerechnet an den beiden wichtigsten Sitzungstagen dieser Woche auf einer Auslandsreise zu sein, das hätte man auch anders einrichten können. Ich bedauere, dass der Bundeskanzler an dieser Debatte heute nicht teilnimmt.
Das sagt Friedrich Merz, Unionsfraktionschef. Herr Merz, danke, dass Sie Zeit hatten für uns heute früh.
Ich danke Ihnen.
Schwere Waffen auch aus Deutschland in die Ukraine zu liefern. Das grüne Licht dafür, das war umstritten. Heute kommt es dann nochmal als gemeinsamer Antrag von Ampel- und Unionsfraktionen im Bundestag. Wir haben ja hier vor einer halben Stunde Friedrich Merz dazu gehört im Interview, den Unionsfraktionschef. Der hat gesagt, als Ultima Ratio stimmen wir da schon zu. Aber das war es dann auch mit der ausgestreckten Hand. Rolf Mützenich ist jetzt am Telefon, der SPD-Fraktionschef. Guten Morgen, Herr Mützenich.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Sie haben jetzt nun die Union dabei, auch Panzer und Ähnliches an die Ukraine liefern zu lassen und sie dann nicht irgendwie vorzuführen im Bundestag. Aber wie wohl ist Ihnen selbst dabei? Denn Sie sind ja erklärter Friedenspolitiker der SPD und früher schon dagegen gewesen, überhaupt mal Drohnen zu bewaffnen.
Nun, in der Tat, ich glaube, für doch viele ist es eine große Änderung auch in dem, dass die russischen Streitkräfte die Ukraine überfallen haben auf Befehl von Präsident Putin. Das ist eine Zeitenwende und ich glaube, das wird doch an vielen letztlich nicht spurlos vorübergehen. Natürlich auch nicht an mir, aber ich habe ein klares Gerüst und das Gerüst ist das, der Charta der Vereinten Nationen. Streitkräfte können sich wehren gegen einen Angriffskrieg und wir müssen zur Selbstverteidigung unter anderem eben auch Waffen zur Verfügung stellen, die zur Selbstverteidigung möglich und auch notwendig sind. Aber der Antrag bedeutet ja mehr und ich weiß nicht, ob mein Kollege Merz das verschwiegen hat. Das fände ich schade. Wir wollen ja nicht nur über Waffen heute Morgen diskutieren, sondern über Diplomatie, humanitäre Hilfe und wirtschaftlichen Wiederaufbau.
Klar, aber bisher haben eben genau Diplomatie, humanitäre Hilfe hat bei Wladimir Putin gar nichts bewirkt. Deswegen eben auch dieser Blick auf die Panzer. Bisher hatte ja Olaf Scholz von Gepard-Flugabwehrpanzern gesprochen, die geliefert werden dürfen. Folgen denn jetzt auch noch weitere kampfstärkere Panzer, Marder, Leoparden, die Rheinmetall verkaufen will?
Nun, aber Frau Ulrich, waren ja vorher schon auch schwere Waffen geliefert worden im Ringtausch aus der Slowakei, aus den baltischen Staaten mit unserer Zustimmung. Wir haben über allein 5000 Panzerabwehrwaffen geliefert, also doch schon eine große Zahl auch von den Dingen, die offensichtlich auch, und das muss ich so sagen, auf dem Schlachtfeld gewirkt haben. Zumindest ist der russische Vormarsch gestoppt worden. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das sollten wir nicht geringschätzen, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres auch diese Woche in Moskau gewesen ist und er verdient alle Unterstützung, weil jede Feuerpause ist notwendig in diesem Konflikt.
Da wird Ihnen niemand widersprechen und es geht auch wirklich nicht um Geringschätzung, Herr Mützenich, sondern einfach nur um die Frage, wird es noch mehr und auch andere, kampfstärkere Panzer für die Ukraine geben? Sind Sie dafür?
Das ist ja genau das, für das Olaf Scholz und die gesamte Bundesregierung von der Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger gelobt wird, dass er nämlich in enger Abstimmung mit den Partnern schaut, was möglich ist, was unmittelbar wirkt. Und das steht natürlich eben auch in den Entscheidungen, die die Bundesregierung in den nächsten Tagen zu tun hat. Aber ich finde, das muss man immer wieder stündlich, vielleicht sogar minütlich abwägen. Und der entscheidende Punkt ist, schafft man im Grunde genommen dann auch das, was die Bundesregierung will, dass es nämlich zu einem Ende auch der Kampfhandlungen kommt. Die Gepard sind jetzt offensichtlich beschlossen. Munition ist gefunden worden, nachdem die Schweiz das abgelehnt hatte. Das ist ja auch, konnte man ja auch öffentlich verfolgen. Und jetzt geht es darum, die dorthin zu liefern. Ich befürchte, das wird noch ein paar Monate dauern. Also
aber
in der Zwischenzeit
muss
man auch eben mal über andere Dinge sprechen. Und ich finde schon, man darf es wirklich nicht nur allein über diese Frage definieren.
Nein, aber ganz kurz noch, trotzdem nochmal nachgehakt, weil Sie sich da ja hoffentlich nicht im Moment noch nicht so äußern wollen, aber wenn Sie sagen abwägen, wenn wir das jetzt miteinander abwägen, glauben Sie denn, dass da noch mehr und eben auch Leoparden und Marderpanzer nötig sein könnten?
Genau, das ist der Punkt und ich finde, da muss man auch Olaf Scholz und der gesamten Bundesregierung den notwendigen Freiraum schaffen, das mit den Partnern zu besprechen. Deswegen heute auch die Debatte im Deutschen Bundestag und sie wird eben nicht alleine über diese Waffenfrage zu führen sein.
Das nächste Thema heißt ja dann Sondervermögen für die Bundeswehr, wofür Sie auch die Opposition brauchen, die 100 Milliarden. Gestern war die erste Debatte. Wie bekommen Sie da die Union mit an Bord? Denn Friedrich Merz hat hier bei uns vor einer halben Stunde noch mal ganz klar gesagt, wenn nicht alles so läuft, wie wir das wollen, dann machen wir da nicht mit. Oder zumindest nur mit dieser ausreichenden Zahl, wenn die Ampel komplett, jeder Ampelabgeordnete dafür stimmen wird.
Ja, sehen Sie, Frau Ulrich, ich glaube, da unterscheide ich mich von Herrn Merz. Ich finde, wir sollten jetzt einfach die nächsten Wochen mal hier im Parlament nutzen. Gestern war die erste Lesung gewesen, es gab Vorgespräche. Was sind die Möglichkeiten? Wie können wir uns aufeinander zubewegen? Das kann ich doch letztlich nicht nur mit Wenn-Dann-Fragen beantworten. Und ich glaube, es besteht doch auch gerade, weil wir den Antrag heute tragen, die Vernunft und vielleicht auch die Chance, gemeinsam bei diesem Sondervermögen voranzukommen, keine parteitaktischen Spiele zu machen, weil es steht doch viel mehr auf dem Spiel. Wir wollen eine ernsthafte Debatte führen, dass das ins Grundgesetz überführt wird, die Wehrhaftigkeit auch der Bundesrepublik Deutschland mit der Bündnisverteidigung gestärkt wird. Aber Sicherheit bedeutet eben auch mehr als nur die Ausrüstung der Bundeswehr. Sicherheitspolitik ist komplex.
Herr Mützenich, heute diese wichtige Debatte und auch Abstimmung im Bundestag. Und Ihr Kanzler Olaf Scholz, wo man das Gefühl hatte, der informiert Sie gar nicht mehr so richtig darüber, welche Entscheidungen gerade getroffen werden, der ist heute ausgerechnet in Japan. Wie geschickt finden Sie das?
Ich finde es richtig, weil Sie müssen sehen, die internationale Ordnung scheint sich neu zu sortieren und insbesondere in Asien haben wir ganz wichtige Staaten, die offensichtlich nicht bereit sind, den russischen Einmarsch, den Überfall in die Ukraine zu verurteilen. Und wir müssen gerade auch Asien, asiatische Staaten an Bord holen. Deswegen hoffe ich, dass zum Beispiel auf den Besuch des luxemburgischen Außenministers in Indien immerhin eine Demokratie, die immer noch eng an der Seite von Russland steht, auch bald andere westliche Außenminister in diese Hauptstädte reisen, um deutlich zu machen, wir brauchen euch bei der Eingrenzung dieses Krieges, weil wir wollen ja auch nicht noch, dass dieser Krieg sich ausweitet. Und das ist ganz wichtig. Und dann in Asien zu sein als deutscher Bundeskanzler, ich glaube für gerade mal anderthalb Tage, das halte ich für richtig und auch für belastbar.
Aber Herr Mützenich, hätte er das nicht morgen oder übermorgen machen können? Erklären Sie mir das.
Na, ich glaube, dass der Bundeskanzler einen engen Zeitplan hat. Es sind viele Termine, die auch am Wochenende sind. Sie dürfen ja nur nicht auch vergessen, dass der Bundeskanzler am 1. Mai, wir diskutieren in dieser Woche über den Mindestlohn, er wird am 1. Mai in Düsseldorf reden und das finde ich schon ganz gut. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Interesse an sozialer Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch an Frieden. Und wenn er da zu einer öffentlichen Kundgebung vom Deutschen Gewerkschaftsbund eingeladen ist, genau da sollte er dann auch nicht fehlen.
Sagt Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef. Danke für Ihre Zeit heute früh, Herr Mützenich.
Ich danke für die Einladung, Frau Ulrich. Alles Gute.
Danke.
Svetlana Müller, bevor wir dazu kommen, im Detail darüber zu reden, was Panda-Plattforma macht, möchte ich Sie fragen, wie hat sich seit Kriegsbeginn Ihr Alltag, Ihr Leben, Ihre Arbeit verändert?
Ja, mein Alltag ist von meiner Arbeit kaum zu trennen. Im Moment ist es so, dass ich gefühlt 24 Stunden pro Tag erreichbar bin. Und also jetzt hat es ein bisschen nachgelassen. Am Anfang war es wirklich so, weil einfach unheimlich viele Leute gekommen sind. Und wenn mitten in der Nacht angerufen wird, da fängst du einfach, also legst du einfach los, ohne nachzudenken, dass jetzt gerade dein Arbeitstag eigentlich schon längst vorbei ist.
Sie sind ja nicht erst seit dem Krieg gegen die Ukraine eine Kritikerin Putins, seines Systems. Warum? Was ist Ihr persönlicher Hintergrund?
Naja, ich komme aus Russland. Ich bin zwar seit knapp, glaube ich, 29 Jahren schon weg. Aber der Bezug ist da. Ich habe sehr viel mit Künstlerinnen aus Russland gearbeitet. Es war mir von Anfang an klar, als Putin an die Macht kam, dass es ein KGBler ist. Und damit kann man nichts Gutes verbinden. Und auch wenn es am Anfang noch so zu sein schien, als ob da irgendwelche gewisse demokratische Entwicklungen gegeben hätte, schon Anfang der nullten Jahren, als ich in Russland war, immer wieder mal zu Besuch, war es klar, dass Putin und auch seine Regierung, dass sie einen anderen Weg gehen, dass da irgendwie Russlands Imperium plötzlich gelobt wurde. Weil es in den 90er Jahren war es ja alles klar, da hat man überhaupt nicht mehr darüber gesprochen. Also irgendwie, wie groß Russland ist und wie mächtig und wie wichtig es ist, dass wir alle besiegt haben. Und in den Nullten hat man das nach und nach angefangen, auch in den Schulen, auch angefangen, Geschichtslehrbücher umzuschreiben oder zum Beispiel, wo Kinder von meinen Freunden in der Grundschule plötzlich Briefe an Putin geschrieben haben.
Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Zum ersten Mal mit einem Schüleraustausch, das war 89. Sowohl Osten als auch Westdeutschland habe ich damals zum ersten Mal besucht. Ich wollte damals nicht auswandern. Ich hätte die Möglichkeit, ich habe ja schon Deutsch gelernt und ich habe auch jüdische Vorfahren. Ich hätte auch auf diese Weise ausreisen können. Aber bis ich mich verliebt habe, habe ich überhaupt nicht mit diesen Gedanken gespielt.
In Herrn Müller?
In Herrn Müller. Deswegen heiße ich so.
Panda-Plattforma, Ihr Verein ist ja seit mehr als 10 Jahren in Berlin in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg beheimatet. Panda-Plattforma bietet sich ja sonntags als Safe Space an, als einen geschützten Raum für Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind, für ihre Familien, für ihre Freunde. Was passiert da genau? Also wer kommt da hin, wer nutzt das Angebot? Was ist das für ein Angebot?
Es war ziemlich spontan und das kam irgendwie von alleine auf sehr natürliche Weise. Es war gleich nach dem 24.02. Also diese Menschen, die kommen und die bekommen Unterkunft, wenn es gut läuft. Die bekommen dann ein Konto eröffnet und medizinische Versorgung. Also man denkt an die praktischen Sachen. Aber diese Menschen, die sind traumatisiert, die sind fertig und sie haben keinen Raum, wo sie sich sicher fühlen. Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir das denen mindestens einmal pro Woche bieten. So entstand es. Und es gibt kein Konzept, wir haben das einfach selber gedacht, dass dieser Raum sich verwandelt je nachdem, was benötigt wird. Ein bisschen wie bei Harry Potter. Und es funktioniert erstaunlicherweise. Es ist wie so ein Organismus. Also wir haben das angefangen, die Leute sind gekommen, dann haben wir gesehen, okay, sie brauchen auch psychologische Unterstützung. Und wir haben dann Freiwillige gefunden unter Psychologinnen, die dann jede Woche kommen, vorhanden sind, wenn man sie braucht, sprechen sie mit einem. Wir haben bemerkt, die Mütter, die ankommen, die sind super fertig, die müssen kurze Auszeit haben. Also haben wir angefangen, Workshops anzubieten, die von herausragenden Künstlerinnen aus Berlin dann geleitet werden für Kinder, damit die Mütter einfach kurz abschalten können. Dann haben wir gemerkt, die Kinder wollen auch Bewegung haben und der Raum vom Band ist ja nicht so groß. Dann entstand es sich quasi von alleine, dass auch so ein Zirkusworkshop draußen stattfindet. Apropos von einem Geflohenen aus Belarus und einem aus Russland geleitet. Oder wir merken, dass die Volunteure, dass die Freiwilligen total ausgebrannt sind. Jetzt haben wir noch ein Angebot für sie, wo sie dann einen extra Coach haben, der für sie so körperliche und psychologische Techniken macht. Dann haben wir noch festgestellt, dass unheimlich viele Kunst- und Kulturschaffende sich an uns wenden und verbunden werden möchten mit Berliner Kultur- und Kunstschaffenden und andersrum auch. Und so entstand dann noch ein anderes Projekt. Es war super kurzfristig konzipiert und es war ein super Erfolg. Und im Moment ist es so, dass wir auch im Gespräch sind mit Junger Oper, dass wir da auch ein gemeinsames Projekt starten für Jugendliche.
RBB 24 Inforadio in unserer Gesprächsreihe Vis-à-vis ist heute Svetlana Müller zu Gast vom Verein Panda Plattformer, der in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg beheimatet ist. Und Verein klingt fast ein bisschen zu klein vielleicht für das, was da passiert. Svetlana, Sie machen weiter ja auch mit dem Programm, also mit Konzerten, Performances, Ausstellungen, Lesungen, Talks. Der Schriftsteller Wladimir Sorokin tritt bei Ihnen auf und die russische Politologin Jekaterina Schulmann, auch sie ist ja jetzt nicht mehr in Russland, sie ist in Berlin. Und da meine Frage, beraubt sie das ihrer Wirkung in Russland?
Auf jeden Fall. Aber die, die Jekaterina Schulmann mögen, das sind sowieso, glaube ich, Menschen, die systemkritisch denken. Da denke ich nicht, dass da unheimlich viel sich ändert in dieser Hinsicht. Also was Wahrnehmung anbetrifft, solange die Leute über VPN meistens, zum Beispiel bei YouTube oder Facebook zuhören oder zugucken können, werden Sie auf jeden Fall dann Jekaterina Schulmann hören.
Welche Funktion hat es trotzdem, dass also zum Beispiel Wladimir Sorokin oder auch Sie bei Ihnen auftritt, bei Panda Plattformer?
Naja, in erster Linie bieten wir halt die Bühne, damit Sie die Möglichkeit haben, mit Publikum zu reden. Es ist auch natürlich ein Schritt in Richtung freies Denken.
Wem bieten Sie, also bei Panda Plattformer, wem bieten Sie eine Heimat?
Das ist schon ein sehr heterogenes, nicht nur Publikum, sondern auch die Künstlerinnen, die bei uns auftreten. Es ist auf jeden Fall für demokratisch denkende osteuropäische Kunst- und Kulturszene. Dafür stehen wir natürlich. Aber wir sind viel mehr. Also wir sind, im Moment ist es natürlich sehr Ukraine, Russland, Belarus sind im Moment natürlich im Vordergrund. Aber normalerweise hat Panda mindestens 50% von seiner Veranstaltung, die nichts mit Osteuropa zu tun haben.
Die Menschen, die bei Panda Plattformer mitmachen, soweit ich das begriffen habe, verbindet die russische Sprache. Ich habe auch mitbekommen, oder das haben Sie ja selbst auch so schon erzählt, dass Sie durchaus von ukrainischer Seite Ablehnung zu spüren bekommen. Können Sie das mal genauer beschreiben, womit das zusammenhängt? Also was da die Gründe sind, ob das Einzelfälle sind?
Also erstens, russische Sprache ist für uns als Vereinsmitglieder Verbindungselement, auf jeden Fall. Die Menschen, die kommen eben aus Russland, aus der Ukraine, aus Belarus, aus Deutschland auch, aus Israel, aus Kasachstan, aus Armenien und Aserbaidschan. Also wir sind so eine bunte Mischung. Aber das, was wir machen, ist nicht unbedingt alles auf Russisch. Wir hatten alles Mögliche in sehr vielen Sprachen schon. Und Sie haben es formuliert, mit durchaus Ablehnung erleben. Das hatten wir zweimal bis jetzt. Ansonsten haben wir eigentlich nur Zustimmung und Unterstützung von der Seite unserer ukrainischen Partner oder ukrainischer Künstlerinnen erlebt.
Aber haben Sie da Befürchtungen, dass sich solche Ablehnung verfestigen könnte? Also sehen Sie Gründe, warum das so sein könnte?
Also die Gründe sind klar, das ist der Krieg. Also wenn dein Land vernichtet wird von einem anderen Land, vielleicht willst du da nicht unbedingt mit Bürgerinnen dieses Staates zu tun haben oder auch mit dieser Sprache zu tun haben. Es betrifft nicht alle, aber ich habe vollkommen Verständnis dafür. Also das alleine wäre als Grund schon ausreichend. Es gibt noch auch andere politische Gründe. Ich schaue einfach, was passiert und hoffe, dass wir weiter akzeptiert werden, gerade weil wir seit Jahren uns für die Ukraine einsetzen, gerade weil bei uns ein Drittel der Mitarbeiter aus der Ukraine stammt. Ich weiß, dass wir von ukrainischen Organisationen hier in Berlin auch akzeptiert werden.
Russen in Berlin, das ist ja nicht eine Community. Setzen Sie sich persönlich jetzt damit mehr auseinander, wen es an Russen alles in Berlin gibt?
Ja, also es betrifft im Moment natürlich die Russen und Russinnen, die unter anderem Autokurse organisieren mit russischen Fahnen und so. Früher habe ich kaum Berührung gehabt mit Menschen, die komplett anders denken, die auf der anderen Seite stehen und zum Beispiel für Putin ihre Stimmen abgeben und Schlange stehen vor der russischen Botschaft, wenn die Wahlen kommen. Im Moment ist es natürlich so, dass wir da nicht die Augen schließen können und dagegen halten müssen.
Was erwarten Sie vom Senat? Also Sie haben ja im Kulturausschuss im Abgeordnetenhaus um Hilfe gebeten, weil Sie vieles ehrenamtlich oder fast, glaube ich mal, zu 80%, fast alles ehrenamtlich stemmen bei Panda-Plattformer. Also was erwarten Sie auch da von der Seite vom offiziellen Berlin an Unterstützung?
Na, Verbande würde ich mich freuen, wenn da eine kontinuierliche Unterstützung kommen würde, auch wenn im kleineren Ausmaß, weil es einfach eine stabile Basis geben könnte für unsere Arbeit, weil wir im Moment wirklich, nicht mehr alleine klarkommen bei diesem Ausmaß an Arbeit. Und für Berlin würde ich mir wünschen, dass zum Beispiel solche Geschichten wie Autokurse, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Dass die Initiativen, die jetzt im Moment Leute mobilisieren, zum Beispiel im Treptower Park am 8. 9. Mai, es wird sicher wieder ein Riesenfest geben, das wirklich nicht zumutbar ist, finde ich. Sowohl für ukrainische Geflohenen, die jetzt in der Stadt sind, als auch für normale Menschen. Wenn da kleine Kinder mit Kriegsuniformen herumrennen, mit Fahnen und schreien dann auf Russisch «Можем повторить», wir können es wiederholen. Sowas darf nicht passieren. Und da muss die Stadt, finde ich, auch ein bisschen mehr mit eingreifen.
Um auf Panda-Plattformer zurückzukommen, Sie haben die Unterstützung des Kultursenators. Was können Sie sich davon kaufen bisher?
Bisher ist es so, dass wir einfach merken, dass man uns sieht. Das war vorher weniger der Fall. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und dass unsere Aktivitäten endlich mal auch geschätzt werden. Wir sind ein relativ kleines Team, also mindestens für die große Arbeit, die das Team leistet. Es hat sich so ergeben, dass wir auch sehr, sehr gute Atmosphäre im Panda haben, dass wir auch uns gegenseitig natürlich Kraft geben. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich komplett durch. Im Moment ist das Ende auch nicht wirklich in Sicht.
Und würde es Ihnen helfen, wenn sich Leute bei Ihnen melden, die sagen, wir möchten gerne mitmachen?
Einerseits ja. Wir haben es schon uns überlegt, okay, wir können da wirklich neue Mitarbeiter gebrauchen. Wir arbeiten ja auch im Moment 3 Leute ein. Aber es frisst auch Zeit, erstens. Zweitens, wir haben ganz genaue Vorstellungen davon, was wir brauchen, wer bei uns reinpasst. Und das sind unter anderem auch Sprachen zum Beispiel. Aber auch die Sichtweise und die Regelmäßigkeit, mit der man arbeitet. Also sind schon einige Probleme, die dann damit verbunden sind. Aber wenn jemand sich angesprochen fühlt, warum nicht? Da freuen wir uns.
Ja, also jetzt schwere Waffen auch aus Deutschland. Als Diplomat hat man es derzeit wirklich nicht leicht, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Redlich wirken die Bemühungen, zum Beispiel des obersten Vermittlers, UN-Generalsekretärs Guterres, derzeit auf Reise zwischen Moskau und Kiew, heute in Kiew. Aber über die Erfolge macht sich derzeit niemand Illusionen. Stattdessen Panzerlieferungen. Wer hält die Fahne der Diplomatie noch hoch? Johannes Fabik zum Beispiel, Politikwissenschaftler, leitet den Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Uni Halle-Wittenberg und ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Schwarte.
Herr Fabik, Sie werden arg kritisiert für Ihre kritische Haltung zu Waffenlieferungen. Ein Boulevardblatt schreibt, darüber freue sich nur Putin. Wie erklären Sie sich diesen ja dann doch Meinungswandel in Deutschland?
Ja, nun, die Diplomatie hat derzeit nicht Konjunktur, Sie sagen es. Und es wird der Versuch gemacht, jetzt mit Waffenlieferungen der russischen Aggression was entgegenzusetzen und die Ukraine zu ertüchtigen, quasi militärisch standzuhalten. Ich halte das aber nicht für den richtigen Weg, weil ich nicht erwarte, dass damit Erfolge erzielt werden können. Insofern werden wir früher oder später wieder zu Diplomatie zurückkommen. Dieser Krieg wird nicht durch Waffenlieferungen entschieden, sondern durch politische Lösungen. Und müssen wir wieder hin.
Nun sagt aber das Parlament in Deutschland, diese Panzerlieferungen, die sollen ja kein Eintritt in den Krieg sein, sie sollen Hilfe zur Verteidigung der Ukrainer sein, das mit dem Völkerrecht vereinbar sei. Also wo ist das Problem?
Ja, mit dem Völkerrecht ist das ohne Zweifel zu vereinbaren, aber nicht alles, was völkerrechtlich zulässig ist, ist auch klug politisch. Wir haben ja bei Lichte betrachtet im Moment drei Ziele gleichzeitig. Das erste Ziel, das sagen alle und das ist auch richtig so, ist ein Krieg der NATO gegen Russland zu vermeiden. Wir wollen also nicht in den Dritten Weltkrieg damit schlittern. Das zweite Ziel ist, der Ukraine beizustehen. Und das dritte Ziel ist, dass Russland einen Preis für sein aggressives Verhalten zu zahlen hat und wir Russland also isolieren. Das Problem ist, alle drei Ziele gleichzeitig kriegen wir nicht hin. Deswegen müssen wir priorisieren. Und mein Priorisierungsvorschlag ist eindeutig, das erste Ziel am höchsten zu hängen, nämlich einen Krieg mit Russland zu verhindern. Und wir schlittern jeden Tag mit Waffenlieferungen in einen Krieg mit Russland. Es wird dazu führen, dass wir Soldatinnen und Soldaten der Ukraine ausbilden an komplexen Systemen. Das heißt, wir werden Schritt für Schritt Konfliktpartei und ich halte das nicht für den richtigen Weg.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass im Moment scheinbar der Moment auf den Kriegshandlungen liegt, also auf Eskalation?
Ja, weil Diplomatie bisher keine Erfolge gehabt hat. Das ist sicherlich auch so. Russland ist offenkundig zu allem entschlossen. Und das, was die Ukraine gewissermaßen an diplomatischen Lösungen offenkundig hinter den Kulissen angeboten hat, nämlich dass die Ukraine sich selber vorstellen kann, ein demilitarisierter, neutraler Staat zu werden, das reicht Russland offenkundig nicht. Das ist schwierig und wir können natürlich russische Maximalziele nicht akzeptieren. Aber ich denke nach wie vor, dass Raum für politische Lösungen in diesem Konflikt besteht. Politische Lösungen setzen aber auch einen Interessenausgleich voraus. Das heißt, wir müssen Russland auch die Möglichkeit geben, einen Teil seiner Interessen durchzusetzen. Und das fällt schwer in einer Lage, wo Russland gewissermaßen diese Ziele mit Gewalt durchsetzt. Aber dieser Konflikt nochmal wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern braucht politische Lösungen. Und da braucht es auch Kompromissfähigkeit.
Das heißt also, Sie plädieren dafür, sich jetzt schon ein Konzept in die Schublade zu legen für die Zeit, wo dann auch Putin, Russland und die Ukraine verhandlungsbereiter sind und eine Lösung, die beide Seiten zufriedenstellen kann.
Aber natürlich, und daran wird ja auch offenkundig gearbeitet, vor und hinter den Kulissen. Es gibt ja immerhin Vermittlungsbemühungen der Türkei, auch Israels. Das hat alles noch keinen großen Erfolg gehabt. Und jetzt ist der UNO-Generalsekretär in diesen Prozess eingestiegen. Er musste dazu gedrängt werden. Es gab ja eine Initiative von etwa 200 ehemaligen UN-Beamten, die gesagt haben, Guterres muss jetzt stärker aktiv werden. All das passiert jetzt. Davon gibt es keine kurzfristigen Erfolge zu erwarten. Aber trotzdem scheint mir das der einzige Weg, um eine politische Lösung hinzukriegen. Und wir brauchen jetzt ganz schnell einen Waffenstillstand. Und auch daran müssen wir mit Druck arbeiten.
Ja, mit Verlaub, genau das hat ja der UN-Generalsekretär jetzt erst in Moskau gefordert und wird er sicherlich heute in Kiew dann auch noch mal tun. Aber Sie sagen es ja, die Reaktionen sind gleich null.
Richtig, aber mit Waffenlieferungen bei Lichte betrachtet haben wir ja auch keine Erfolge erzielt. Wir tun ja so, als ob das jetzt der Weg ist, der Erfolg bringt. Ich sehe noch keinen Erfolg, außer dass dieser Krieg brutaler, blutiger und länger wird. Das heißt, wir dürfen das nicht als Gegensatz sehen, jetzt Waffenlieferungen als Alternative zur Diplomatie oder umgekehrt, sondern Diplomatie muss die Oberhand gewinnen. Und wenn meinetwegen Waffenlieferungen den Druck auf Russland erhöhen, zu verhandeln, wenn das die Strategie ist, dann muss man nüchtern darüber nachdenken, ob das auch sein kann. Aber jedenfalls dürfen wir nicht jetzt alles auf Waffenlieferungen setzen und die andere Seite Diplomatie vernachlässigen.
Wo ist denn dann der rationale Weg zu einem rationalen Zugang wieder zu Russland?
Ja, ich fürchte, Russland ist jetzt in einer Ecke, wo wir ihm raushelfen müssen. Das heißt, es braucht diplomatische Angebote. Wir müssen jetzt nicht unsere Rhetorik auf Krieg schalten, sondern auf Diplomatie. Und dazu gehört auch, dass Russland etwa in der Frage der Sanktionen auch signalisiert wird, wir können die auch wieder aufheben, wenn sich euer Verhalten ändert. Im Moment gerät Russland immer mehr in eine Ecke und ich plädiere dafür, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Russland, dieses schwierige, unangenehme, aggressive Russland, wie es jetzt gerade nun mal ist, auch aus dieser Ecke wieder herauszuhelfen. Und solche Gedanken spielen gar keine Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion und das ist falsch.
Das sagt Johannes Fahrweg, Politikwissenschaftler, leitet den Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Uni Halle-Wittenberg. Danke fürs Gespräch, Herr Fahrweg.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Der Bundestag unterstützt die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Das ist die korrekte Überschrift heute. Regierungs- und Unionsfraktionen hatten sich ja im letzten Moment auf einen gemeinsamen Antrag verständigt. Der Bundestag ist trotzdem etwas verkürzt getitelt. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten zwar, 586 Ja-Stimmen, aber 100 votierten dagegen. Der Außenpolitiker der Linken, Gregor Gysi, war zwar nicht zugegen, hätte aber die Gegenstimme Nummer 101 abgegeben. Ich habe Gysi vorhin gefragt, warum dieses Nein zu Panzern für die Ukraine?
Na, das hat für mich zwei Gründe. Der eine Grund hängt mit unserer Geschichte zusammen. Wir dürfen immer nicht vergessen, im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland die Sowjetunion überfallen. Das führte zu 27 Millionen toten Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürgern, überwiegend Russinnen und Russen, aber auch vielen Ukrainerinnen und Ukrainern und Menschen anderer Nationalität. Deshalb verbietet es sich meines Erachtens, dass wir eine ehemalige Sowjetrepublik gegen eine andere aufrüsten. Das mag ja jetzt noch moralisch klingen bei Ukraine und Russland, aber wenn wir Waffen liefern, werden anschließend Moldawien kommen, es wird Armenien kommen, es wird Aserbaidschan kommen und dann kommen wir in ziemliche Konflikte. Deshalb bin ich dagegen. Ich finde überhaupt, Deutschland sollte nicht an Kriegen verdienen und möglichst den Waffenexport einstellen.
Als Hitler die Sowjetunion überfiel, hätten Sie da auch gegen schwere Waffen für die Sowjetunion zur Verteidigung gestimmt?
Naja, an die Sowjetunion sind ja nie schwere Waffen geliefert worden. Das gab es ja nie, weder durch die USA noch durch andere Länder. Das war ja ein klares Gegenteil.
War das vielleicht ein Fehler nach dem, was wir heute sehen?
Nein, das war kein Fehler. Die Sowjetunion war in jeder Hinsicht ausreichend gerüstet, kann ich nur sagen. Und die USA auch. Und China rüstet ja auch mächtig auf. Das ist überhaupt meines Erachtens ein falsches Denken, jetzt in Richtung von immer mehr Rüstung wirklich zu schreiten. Einerseits ist es so, wir geben in diesem Jahr für die Bundeswehr und die Rüstung 50 Milliarden Euro aus. Dann wird mir immer gesagt, bei uns funktioniert nichts. Sie haben weder warme Unterwäsche für den Winter, noch fahren die Schiffe, noch fliegen die Flugzeuge, noch rollen die Panzer. Dann sage ich immer, Frankreich gibt denn etwa das gleiche Geld aus wie Deutschland. Da haben die Soldatinnen und Soldaten warme Unterwäsche für den Winter, die Panzer rollen, die Schiffe fahren, die Flugzeuge fliegen. Also vielleicht sollte man mal sich um die Art der Verwendung des Geldes kümmern und nicht plötzlich von 50 Milliarden auf 75 Milliarden Euro ausstellen.
Aber Herr Gysi, lassen Sie uns bei der Situation in der Ukraine bleiben, bitte. Da rollen ja nun die Panzer, die russischen, gegen die ukrainischen Zivilisten. Ja. Auf welchem Altar opfern wir die ukrainischen Zivilisten, wenn wir nicht mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln helfen?
Das ist genau die spannende Frage. Natürlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht, aber das ist ja kein Importrecht und auch keine Exportpflicht für Länder. Frankreich und Großbritannien und andere Länder können sich ja anders verhalten. Die haben eine andere Geschichte als Deutschland. Aber es kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu. Ein bisschen intern erfährt man, dass Russland noch längst nicht alles ausgefahren hat, und damit meine ich nicht die Atomwaffen, auch nicht chemische, nicht biologische, also nicht die verbotenen Waffen, aber noch längst nicht alles ausgefahren hat. Das liegt daran, dass sie immer so tun, als ob es kein richtiger Krieg sei, sondern eine Militäraktion. Es ist natürlich ein richtiger Krieg. Auf jeden Fall können sie noch ganz verstärkt zuschlagen. Und ich weiß nicht, ob wir nicht auch damit eskalieren. Das genau würde ich gerne abwägen. Ich hoffe ja, dass es eine Geheimdiplomatie gibt, wo man über diese Dinge doch miteinander redet. Ich habe da zwar zum Teil meine Zweifel, aber ausnahmsweise, sonst bin ich ja kein Freund von Geheimdiplomatie, sage ich, hier brauchen wir die mal. Und ich will nicht, dass das Ganze noch immer schlimmer eskaliert, ewig dauert etc. Irgendwie muss jetzt so schnell wie möglich ein Ende gefunden werden.
Also sollte Selenskyj die Waffen strecken?
Nein, das muss er selbst entscheiden. Das dürfen wir nicht von außen empfehlen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Er muss es entscheiden, möglichst natürlich in Übereinstimmung mit seiner Bevölkerung. Wissen Sie, was die Schwierigkeit ist? Stellen Sie sich mal vor, er unterschreibt nur und dann wäre der Krieg zu Ende, die ewige Neutralität der Ukraine. Dann würde seine Bevölkerung zu ihm sagen, was, das hättest du auch vorher unterschreiben können, dafür hätten wir den Krieg nicht gebraucht. Und wiederum, also nicht über uns ergehen lassen müssen, wiederum ist es aber so, das heißt, er muss irgendwas unterschreiben, wo alle sagen, ja, ohne den Krieg hätte er das nicht unterschrieben. Nun will Putin logischerweise, es ist alles furchtbar, auch die eitlen Kerle, der will natürlich auch nicht sein Gesicht verlieren, also muss er irgendein Ergebnis haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, vielleicht genügen ihm ja in Anführungsstriche die zwei ehemaligen Volksrepublik und ein Kamm bis hin zur Krim, das weiß ich alles nicht, ich weiß nicht, ob Guterres was erfahren hat. Ich weiß auch nicht, ob Schröder was erfahren hat. Das alles wissen wir ja nicht. Aber ich meine, dass ein Ende gefunden werden muss, das man niemals juristisch anerkennen darf. Aber faktisch, um endlich Schluss zu machen mit der Schießerei und dem Krieg.
Aber können wir es hinnehmen, dass ein Kriegsverbrecher wie Putin sein Gesicht wahrt?
Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, nur es wird anders nicht gehen, wissen Sie. Wir können Russland nicht angreifen, dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Wenn wir einen Dritten Weltkrieg haben, ist Deutschland restlos zerstört. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Dann nützt auch die ganze Aufrüstung nichts. Ein Weltkrieg zwischen den USA und Russland, das können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Und es gibt noch eine zweite Überlegung. Es wird ja daran gebastelt, ein wirkliches Zweckbündnis zu installieren zwischen Russland, China und Indien. Wenn dieses Zweckbündnis zustande kommt, entsteht ein Machtfaktor, dem wir nicht gewachsen sind. Ich bitte nicht nur an heute zu denken, sondern auch an die Zukunft. Und dann gibt es noch einen Umstand. Es gibt ja auch ein Russland nach Putin. Und mit dem müssen wir eine Friedensordnung in Europa schaffen, wo wir endlich garantieren können, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt.
Herr Giese, ich höre Ihre Argumente, folgere für mich aber daraus noch mehr Gründe dafür, Putin heute und jetzt in der Ukraine in seine Schranken zu verweisen.
Natürlich muss er in seine Schranken verwiesen werden, aber irgendetwas wird er sich schon holen. Davon können Sie ausgehen. Der führt doch nicht als atomare Weltmacht einen Krieg, um dann zu sagen, ich habe gar nichts erreicht. Das haben wir das letzte Mal aber auch nur so halb erlebt beim Vietnamkrieg der USA. Aber wie viele Jahre hat der gedauert? Oh je, oh je, oh je. Also deshalb sage ich, wir müssen schneller ein Ende finden. Natürlich müssen wir ihm die Grenzen zeigen, aber wir müssen auch wissen, was sich da so alles anstaut. Und sehen Sie mal, der Biden hat ja mit dem chinesischen Partei und Staatschef gesprochen, hat und gesagt, er soll auf keinen Fall Russland unterstützen. Dann wird der gesagt haben, ja, heben Sie die Sanktionen gegen mich auf. Hat der gesagt, nee, aber ich könnte ja noch weitere Sanktionen beschließen. Das ist natürlich auch alles ein bisschen aberwitzig, denn die Sanktionen sollten doch dazu führen, dass es den Uiguren besser geht. Geht ihnen aber nicht besser. Die Sanktionen gegen Russland sollten dazu führen, dass der Krieg aufhört. Hört aber nicht auf. Vielleicht müssen wir auch anfangen, mal neu nachzudenken, wie man wirklich etwas erreichen kann.
Denn niemand hat die Absicht, einen Dritten Weltkrieg zu entfesseln, außer jemand im Kreml.
Ich glaube, der hat auch nicht die Absicht, weil er weiß, dass er dem auch nicht gewachsen ist. Dann ist auch ganz Russland zerstört. Ein Rest von einer Tiger bleibt, ist mir mal erklärt worden. Aber sonst fast nichts. Also das geht gar nicht. Deshalb hoffe ich, dass kein unbesonderer Schritt gegangen wird. Ich werde ihm einen anderen nennen. Also ich bin ja für die Sanktionen gegen die russische Führung und auch gegen die Oligarchen, aber ich bin gegen die Sanktionen, die die Bevölkerung trifft. Die Bevölkerung hat ja den Krieg nicht beschlossen. Außerdem darf man immer nicht nur an seine Instrumente denken, man muss auch an die Instrumente des Gegenüber denken. Ein Drittel der gesamten Getreideproduktion der Menschheit findet in der Ukraine und in Russland statt. Nun stellen Sie sich doch mal vor, wenn wir den Putin so in die Enge treiben, dass ihm plötzlich das Geld, was er dafür kriegt, auch egal ist und er sagt, es gibt kein Getreide mehr aus der Ukraine, das werde ich verhindern und aus Russland auch nicht. Über 75% des Getreideverbrauchs in Ägypten kommt aus Russland und der Ukraine. Millionen Menschen würden verhungern. Also immer mitdenken, immer darüber nachdenken, oh Gott, was könnte er denn noch machen? Nicht nur immer über die eigenen Sanktionsmöglichkeiten nachdenken. Im Krieg herrscht keine humanitäre Logik.
Das Aber wenn wir versuchen, Frage. Uns in den Kopf von Putin zu versetzen, dann machen wir Angst zu unserem Berater.
Nein, das will ich auch nicht. Nicht Angst, aber immer Angemessenheit. Und ich sag mal, unser Kanzler hat es ja versucht. Er wollte ja nicht überziehen. Nur ist er so gedrückt und gedrängt worden, dass er dann doch jetzt mit der Union gemeinsam also für schwere Waffen stimmt. Er war ja eigentlich nicht dafür. Das hat man ja deutlich gemerkt. Eben weil er nicht eskalieren will. Ich will ja nur, dass auch andere Überlegungen zulässig sind. Sonst haben wir nur noch einen Gedanken. Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Waffen hinschicken, Waffen hinschicken, Waffen hinschicken. Egal was passiert, egal was dabei herauskommt. Die Aufgabe der Politik besteht immer darin, besonnen zu sein. Und wenn der Krieg hoffentlich bald mal zu Ende ist, dann möchte ich, dass wir zurückkehren zu Deeskalation, Abrüstung, Diplomatie, 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 Interessenausgleich. Es gibt ja nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch die Interessen des Gegenüber. Und zur strikten Wahrung des Völkerrechts. Der Westen hat das Völkerrecht verletzt, weil er dachte, es nicht mehr zu benötigen. Jetzt wird es grob von Putin verletzt und wir merken wieder, wie dringend wir das Völkerrecht benötigen. Also strikte Wahrung durch alle Seiten, das muss wieder eingeführt werden.
Unterm Strich, Herr Giese, können wir uns auf die Worte von Annalena Baerbock gestern im Bundestag einigen. Es gibt keine einfache Lösung.
Das stimmt.
Herzlichen Dank.
Bitte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.